Ich möchte jetzt alle recht herzlich zu diesem Bibelabend begrüßen. Ja, ich freue mich immer wieder, mit euch zusammen das Wort Gottes zu lesen. Es ist Wahrheit und es ist wunderbar, dass wir es haben dürfen, dass wir in Frieden und Freiheit es jetzt hier genießen dürfen. Wir beginnen jetzt heute mit dem Kapitel 18. Wir befinden uns seit dem Kapitel 12 in der Biografie von Abraham. Und das ist wunderbar, jetzt da die Fortsetzung zu hören. Und so lese ich jetzt zur Einstimmung den ganzen Kontext, das Kapitel 18 von Vers 1 bis 33. Und der Herr erschien ihm bei den Terebinden Mamres, während er am Eingang seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und er erhob seine Augen und schaute, siehe, da standen drei Männer ihm gegenüber. Und als er sie sah, eilte er ihnen entgegen vom Eingang seines Zeltes, beugte sich zur Erde nieder und sprach, mein Herr, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so geh doch nicht vorüber an deinem Knecht. Man soll ein wenig Wasser bringen und wascht eure Füße, so lasst euch nieder unter dem Baum. So will ich einen Bissen Brot bringen, dass ihr euer Herz stärkt. Danach mögt ihr weiterziehen, denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorbeigekommen. Sie sprachen, tue, wie du es gesagt hast. Und Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach, nimm rasch drei Maß Feinmehl, knete sie und backe Brotfladen. Abraham aber lief zu den Rindern und holte ein zartes und gutes Kalb und gab es dem Knecht. Der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor. Und er stand bei ihnen unter dem Baum und sie aßen. Da sprachen sie zu ihm, wo ist deine Frau Sarah? Er antwortete, drinnen im Zelt. Da sprach er, gewiss will ich um diese Zeit im künftigen Jahr wieder zu dir kommen. Und siehe, deine Frau Sarah soll einen Sohn haben. Sarah aber horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Und Abraham und Sarah waren alt und recht betagt, sodass es Sarah nicht mehr nach der Weise der Frauen ging. Darum lachte sie in ihrem Herzen und sprach, nachdem ich verblüht bin, soll mir noch Wonne zuteil werden? Dazu ist mein Herr ein alter Mann. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, sollte ich wirklich noch gebären, so alt ich bin? Sollte denn dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit will ich wieder zu dir kommen im nächsten Jahr, und Sarah wird einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach, doch, du hast gelacht. Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom. Und Abraham ging mit ihnen, um sie zu begleiten. Da sprach der Herr, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch gewiss zu einem großen und starken Volk werden. Und alle Völker der Erde sollen ihm gesegnet sein. Denn ich habe ihn ersehen, dass er seinen Kindern und seinem Haus nahe ihm gebiete, den Weg des Herrn zu bewahren, indem sie Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Und der Herr sprach, das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß, und ihre Sünde ist sehr schwer. Darum will ich hinabsteigen und sehen, ob sie es wirklich ganz nach dem Geschrei über sie getrieben haben, das vor mich gekommen ist. Oder ob nicht, ich will es wissen. Und die Männer wandten ihr Angesicht von dort und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb noch stehen vor dem Herrn. Und Abraham trat näher und sprach, willst du auch den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du die wegraffen und den Ort nicht verschonen um der 50 Gerechten willen, die darin sind? Da sei ferne von dir, dass du eine solche Sache tust und den Gerechten tötest mit dem Gottlosen. Dass der Gerechte sei wie der Gottlose, das sei ferne von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten? Der Herr sprach, wenn ich 50 Gerechte in Sodom finde, in der Stadt, so will ich um ihretwillen den ganzen Ort verschonen. Und Abraham antwortete und sprach, ach siehe, Ich habe es gewagt, mit dem Herrn zu reden, obwohl ich nur Staub und Asche bin. Vielleicht gibt es 5 weniger als 50 Gerechte darin. Willst du denn die ganze Stadt verderben um der 5 willen? Er sprach, wenn ich darin 45 finde, so will ich sie nicht verderben. Und er fuhr weiter fort, mit ihm zu reden und sprach, vielleicht finden sich 40 darin. Er aber sprach, ich will ihnen nichts tun um der 40 willen. Und Abraham sprach, möge es meinen Herrn nicht erzürnen, wenn ich noch weiter rede. Vielleicht finden sich 30 darin. Er aber sprach, wenn ich 30 darin finde, so will ich ihnen nichts tun. Und er sprach, ach siehe, ich habe es gewagt, mit meinem Herrn zu reden. Vielleicht finden sich 20 darin. Er antwortete, ich will sie nicht verderben, um der 20 willen. Und er sprach, ach, zürne nicht, mein Herr, dass ich nur noch dieses Mal rede. Vielleicht finden sich 10 darin. Aber er sprach, ich will sie nicht verderben, um der 10 willen. Und der Herr ging hinweg, als er mit Abraham ausgeredet hatte. Abraham aber kehrte wieder an seinen Ort zurück. So, jetzt beginnen wir, Vers für Vers durchzugehen. Es ist wunderbar, wie gesagt, diese Geschichte zu hören. Also Vers 1. Und der Herr erschien ihm bei den Terebinden Mamres, während er am Eingang seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Ja, in diesem Vers hören wir von der 6. Erscheinung, also Theophanie des Herrn. Und erst im letzten Kapitel waren wir Zeuge von der 5. Erscheinung des Herrn. Als Ort der Erscheinung werden uns die Terebinden Mamres genannt. Und jetzt die Frage an euch, hatten wir von diesem Ort nicht schon mal was gehört? Überlegt mal kurz. Ja, klar. Schlagen wir doch mal auf. 1. Mose, Kapitel 13, der Vers 18. 1. Mose, Kapitel 13, der Vers 18. Da brach Abraham auf, kam und wohnte bei den Terebinden Mamres in Hebron und baute dort dem Herrn einen Altar. Als aus diesem Vers und dem heutigen Vers, den wir gelesen haben, erkennen wir, dass Abraham seit der Trennung von seinem Neffen Lot im Terebinden- oder Pistazienhain seines Bundesgenossen Mamre wohnte. Dieser Hain des Mamre lag unweit von Hebron, wie wir in diesem Vers jetzt auch gehört haben. Also, wir befinden uns jetzt in der Nähe von Hebron im Terebintenhain von Mamre. Als Zeit wird uns mitgeteilt, als der Tag am heißesten war. Also es war also Mittagszeit oder früher Nachmittag. Denn die heißeste Zeit ist üblicherweise ja kurz Nachmittag, also gegen 2 Uhr. Es ist die Zeit, in der traditionell die Hauptmahlzeit des Tages eingenommen wird. Und so hören wir, dass Abraham vor seinem Zelt saß und er wartete, bis Sarah ihm das Mahl bereitet hatte. Und was erkennen wir jetzt weiterhin in diesem Vers? Ja, dass Abraham vor seinem Zelt saß. Und das bezeugt uns wieder, dass Abraham immer noch ein Nomaden- und Fremdlingsleben führte, abgesondert von den umliegenden Städten. Nicht wie Lot, sein Neffe, der bereits die Stadt gesucht hat. Was wir in dieser Wartephase, was passiert, folgt jetzt nun in den nächsten beiden Versen. Wir lesen erst die Verse 2 und 3. Und er erhob seine Augen und schaute, siehe, da standen 3 Männer ihm gegenüber. Und als er sie sah, eilte er ihnen entgegen vom Eingang seines Zeltes, beugte sich zur Erde nieder und sprach, mein Herr, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so geh doch nicht vorüber an deinem Knecht. Als also Abraham vor seinem Zelt saß und in die Runde blickte, sah er sich 3 Männer gegenüber. Er eilte ihnen sofort entgegen und beugte sich vor ihnen zur Erde nieder. Ja, die Verbeugung und die Art der Anrede, die wir gleich noch hören, war eine Steigerung der im Nahen Osten üblichen Begrüßungszeremonie. Doch diese Erscheinung Gottes vor Abraham scheint von einer Freimütigkeit und Vertrautheit geprägt zu sein, als ob Abraham dabei in einem der Männer seinen Herrn und Gott erkannt hatte. Und mit dieser Geste heißt Abraham seine Gäste nun herzlich willkommen. Wie ich gerade angesprochen habe, Abraham gebrauchte bei seiner Anrede Adonai, also die hebräische Pluralform und nicht die Singularform Adoni. Er begrüßte in dieser Pluralform nicht alle drei Männer, sondern nur den präinkarnierten Sohn Gottes. Also wir dürfen hier Abraham unterstellen, dass er Gott erkannte und nicht etwa eine bekannte Persönlichkeit oder ein Mann von einem hohen Amt. Denn worauf können wir das jetzt schließen? Es sind drei Gründe, die ich mir denken kann. Erstens ist das bereits die sechste Erscheinung Gottes. Und die letzte lag nur etwa kurze Zeit zurück, also im letzten Kapitel. Da kommen wir noch dazu. Es war nicht mal ein Jahr. So, der zweite Punkt spricht, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden? Und damit meint er auch nicht die Gnade von den drei Männern, sondern die Gnade von Gott allein. Dritter Punkt, er spricht weiter, so geh doch nicht vorüber an deinem Knecht. Es ist nicht der Knecht von allen drei Männern, sondern auch hier nur der Knecht Gottes allein. Ja, und so bietet Abraham den drei Männern nun eine Ruhepause an. Vers 4, man soll ein wenig Wasser bringen und wascht eure Füße und lasst euch nieder unter dem Baum. Ja, Abraham zeigt nun auch seine große Gastfreundschaft. Zur Erfrischung der drei Männer lässt er kühles Wasser bringen, damit sie ihre Füße darin waschen und kühlen konnten. Weiter bietet er einen schattigen Sitzplatz unter den Bäumen an, um sie vor der Hitze des Tages zu schützen und ihnen Erholung zu bieten. Und weiter sehen wir, in der Sorge um das Wohlergehen seiner Gäste, spricht er jetzt im nächsten Vers 5, so will ich ein bisschen Brot bringen, dass ihr euer Herz stärkt. Danach mögt ihr weiterziehen, denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorbeigekommen. Sie sprachen, tue, wie du gesagt hast. Um ihr leibliches Wohl besorgt, möchte jetzt Abraham ihnen etwas zu essen bringen, damit sie dann gestärkt weiterziehen konnten. Das war ein Akt der Höflichkeit der Gastfreundschaft im Nahen Osten. Der Ausspruch Abrahams, denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorbeigekommen, zeigt, dass Reisende oft auf diese Weise versorgt oder sogar beherbergt wurden. Und so erwidern die drei Männer jetzt Abraham, tue, wie du gesagt hast, und nahmen damit Abrahams Angebot und Gastfreundschaft an. Ja, jetzt komme ich zu unserer heutigen Zeit. Da ist es oft nicht so, leider nicht so alltäglich und eher die Ausnahme, dieses Verhalten. Doch wir werden da wieder hingewiesen. Und so schlagen wir doch mal den Hebräerbrief auf. Hebräerbrief 13, Kapitel 13, den Vers 2. Hebräer 13, den Vers 2. Vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Ja, nicht jeder Gast ist ein Engel, aber wir wissen nicht, wie weitreichend eine Tat der Barmherzigkeit sein kann. Denn was kommt schon raus? Wir kennen nicht die Zukunft und wir wissen nicht immer, wer unser Tischnachbar oder Gast ist. Und nochmal ein ganz bestimmtes Beispiel möchte ich euch aufzeigen, wie es sein kann. Das lesen wir gleich im nächsten Kapitel, im Kapitel 19, also 1. Mose Kapitel 19, die Verse 1 bis 3. Dort kommt es ganz deutlich zum Ausdruck. Also 1. Mose 19, die Verse 1 bis 3. Und die zwei Engel kamen am Abend nach Sodom. Lot aber saß in Sodom unter dem Tor. Und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und verneigte sich, das Angesicht zur Erde gewandt und sprach, Sieh, meine Herren, kehrt ein in das Haus eures Knechtes und bleibt über Nacht und wascht eure Füße. So mögt ihr am Morgen früh aufstehen und euren Weg ziehen. Sie aber sprachen, nein, sondern wir wollen im Freien übernachten. Er aber drang sehr in sie. Da kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus. Und er bereitete ihnen ein Mahl und machte ungesäuerte Brotfladen und sie aßen. Ja, in diesem Vers oder diesen Versen können wir doch ganz klar erkennen. Lot wusste ganz bestimmt nicht in dieser Situation, dass die beiden Männer tatsächlich Boten Gottes waren, also Engel. Aber er wusste von der großen Sünde, die in der Stadt herrschte, und bot diesen Männern deshalb seine Gastfreundschaft und vor allen Dingen seinen Schutz an. Ja, dass diese Engel, wie wir wissen, bald sein physisches Leben retten werden, ahnte und wusste Lot in dieser Situation, in diesem Augenblick mit Sicherheit nicht. Und so das Thema Engel beherbergen. Aber kommen wir aber zurück zu unserem heutigen Text und folgen den nächsten Versen nun Abrahams Umsicht. Der Vers 6. Und Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach, nimm rasch drei Fass mein Mehl, knete sie und backe Brotfladen. Abraham verspürte sicher eine große Dringlichkeit in sich, die Männer schnell zu versorgen und zu verköstigen. Und so eilte er in das Zelt zu Sarah und gebot ihr, rasch aus drei Maß Feinmehl Brotfladen zu machen und zu backen. Wir müssen beachten, er gebot ihr. Und ich habe mal recherchiert, für ein Maß, dieses Maß, gibt es mehrere Vergleichsangaben für heute. Ich habe die kleinste Maßeinheit gewählt. Und das heißt, ein Maß sind 1,1 Liter oder 1 Kilo. Und jetzt da möchte ich jetzt einmal an alle Hausfrauen appellieren und sie an die Frage stellen. Sind Brotfladen aus 3 Kilo Feinmehl ausreichend für die Verpflegung von drei Männern? Was denkt ihr? Also die meisten Kommentatoren beschreiben es als eine sehr große Menge. Und ich schließe mich da der Meinung an, denn 3 Kilo aus 3 Kilo Mehl für drei Personen Brot zu backen, das ist schon eine große Menge. Aber wollen wir es dabei belassen, dass es sicher mehr als ausreichend war. Und so folgt nun Abrahams weitere Schritte. Vers 7. Abraham aber lief zu den Rindern und holte ein zartes und gutes Kalb und gab es dem Knecht, der eilte und bereitete es zu. Eben haben wir von Abrahams Gastgeberrolle gespürt. Sie war sehr gewissenhaft und er war eifrig. Nachdem er Sarah angewiesen hatte, aus drei Maß Feinmehl Brotfladen zu machen und zu backen, lief er nun persönlich in aller Eile zu den Rindern und suchte das beste Kalb für seine Gäste aus. Er beachtet dabei, dass er sich selbst darauf hinwies und er selbst die Auswahl traf bei dem Rind, bei dem Kalb, und es nicht jemand anderen überließ. Es lag ihm am Herzen, nur das Beste für seine Gäste auszusuchen und auszuwählen. Und da sehen wir wieder, wie verantwortungsvoll er da und umsichtig war. Und so folgt jetzt im nächsten Vers, Vers 8. Und er trug Butter und Milch auf von dem Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor. Und er stand bei ihnen unter dem Baum, und sie aßen. Also nachdem sich Abraham als perfekter Organisator geoutet hatte, übernahm er nun auch die Rolle des heutigen Dienstpersonals. Er selbst servierte seinen Gästen alle vorbereiteten Menübestandteile und stand bei ihnen am Tisch unter dem Baum. Also Abraham sorgte für das Wohlbefinden seiner Gäste auch für einen schattigen Platz unter dem Baum, um sie vor der sengenden Mittagssonne zu schützen. Und er stand bei ihnen. Und dies hebt doch seinen Respekt und seine Fürsorge für sie hervor, um jegliche Wünsche der Gäste in Eile zu erfüllen. Und er hält es nicht unter seiner Würde, seine Gäste am Tisch selbst zu bedienen. Ja, da sieht man jetzt halt seine Gastgeberrolle, seine Dienst, seine Demut. Und so folgt die Bemerkung der Gäste und sie aßen. Dieses vorbildliche Verhalten von Abrahams für seine Gäste beschreibt auch Paulus in seinem Brief an die Philipper. Und damit ist es auch für uns heute gültig. Schlagen wir doch wieder auf Philipperbrief, das Kapitel 2, die Verse 3 und 4. Philipper 2, die Verse 3 und 4. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte den einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Also so wie Abraham seine Gäste willkommen geheißen hat und ihnen ein köstliches Mahl bereitet hat, so ermahnt uns Paulus hier im Philipperbrief ganz allgemein, auf das Wohl des anderen zu achten und ihm zu dienen. Es ist nicht Selbstverständlichkeit. Wir sollen uns angewöhnen, so zu handeln. Und den anderen höher achten als sich selbst, ist mit dem menschlichen Wesen außerordentlich fremd. Und wir schaffen es eigentlich nicht, aus eigener Kraft, so entsprechend zu handeln. Nur weil wir den Heiligen Geist haben und von ihm unsere Kraft empfangen, können wir entsprechend leben und handeln. Nicht aus uns selbst heraus. Dazu wären wir viel zu egoistisch, den anderen zu bedienen. Wir sind lieber bereit, uns bedienen zu lassen. Doch diese Änderung in diesem Verhalten wollen wir uns aneignen oder sollen wir uns aneignen. Und da ist wieder ein Paradebeispiel. Schauen wir wieder auf unseren Herrn Jesus, unser großes Vorbild. Was glaubt ihr an, was ich jetzt gerade denke bei diesem Dienst? Klar, sicher hat der eine oder andere jetzt gleich gesagt, ja okay, es ist die Fußwaschung seiner Apostel während des Mahles. Und da schlagen wir jetzt das auf. Johannes, Kapitel 13, die Verse 14 und 15. Johannes, Kapitel 13, die Verse 14 und 15. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Ja, er heißt das große Vorbild. Unser Herr Jesus vervollkommnet den Dienst am Nächsten durch sein Verhalten eines Sklaven. Die Fußwaschung bedeutete die niedrigste und demütigste Tätigkeit eines Sklaven. Und der Schöpfer und Erhalter des ganzen Universums vollbringt diesen Dienst an seinen Geschöpfen, zu unserem Vorbild. Welch großes Vorbild können wir da noch erwähnen? Ja, und so kommen wir zum nächsten Vers. Und dabei verschiebt sich jetzt der Fokus auf die Frau, auf die Sarah. Denn im Vers 9 lesen wir jetzt, da sprachen sie zu ihm, wo ist deine Frau Sarah? Er antwortet, drinnen im Zelt. Also der Sprecher der Gruppe fragt ja nach Sarah, Abrahams Frau. Beachtet dabei, der Redner kannte bereits den neuen Namen von Sarai, nämlich Sarah. Fremde Männer hätten sicher von dieser Namensänderung noch nichts gewusst. Also ein weiteres Indiz, dass es der präinkarnierte Sohn Gottes ist, der da spricht. Natürlich wusste der Herr, wo sich Sarah befand. Aber es war eine Frage, um die Aufmerksamkeit auf Sarah zu lenken. Und Abraham antwortet, drinnen im Zelt. Wir dürfen wissen, die Sittsamkeit der damaligen Zeit verbot es, dass Frauen zusammen mit Männern, im Besonderen mit Fremdmännern, zum Tisch sitzt. Und damit entsprach Abrahams Antwort den üblichen Gepflogenheiten. Und auch darüber, wie soll das anders sein, auch darüber lehrt uns wieder die Schrift, uns in Demut zu verhalten. Und auch da möchte ich eine Bibelstelle aufschlagen. Lesen wir aus dem Lukas-Evangelium, im Kapitel 14, in Vers 10. Lukas-Evangelium, Kapitel 14, den Vers 10. sondern wenn du eingeladen bist, so geh hin und setze dich auf den letzten Platz, damit der, welcher dich eingeladen hat, wenn er kommt, zu dir spricht, Freund, rücke hinauf. Dann wirst du Ehre haben vor denen, die mit dir zu Tisch sitzen. Ja, das beste Beispiel können ja wir auch wieder hören, als der Pharisäer vorne dran steht und sagt, ich bin ganz anders als wie dieser Zöllner da hinten. Ja, sie standen immer im Vordergrund und wollten prahlen. Und wie deutlich lehrt uns dieser Vers jetzt, den anderen höher zu achten als uns selbst. Wir sollen nicht einen Platz einnehmen, der uns nicht gebührt. Und unser Herr Jesus selbst warnt uns vor diesem Stolz im Matthäus-Evangelium. Schlagen wir doch auf, Matthäus 23, den Vers 12. Matthäus 23, den Vers 12. Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ja, unser Herr sagt damit wieder klar und deutlich, wahre Größe beugt sich zum Dienst. Ja, wie schwer fällt das den Menschen in ihrem Egoismus? Ja, das können wir alle mit Sicherheit ganz klar und deutlich nachvollziehen. Ja, und der Redner der Gruppe fuhr im nächsten Vers jetzt fort. Vers 10. Da sprach er, gewiss will ich um diese Zeit im künftigen Jahr wieder zu dir kommen. Und siehe, deine Frau Sarah soll einen Sohn haben. Sarah aber horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Obwohl jetzt drei Personen anwesend waren, spricht nur der, ich will wiederkommen. Und auch das wieder ein Indiz, dass es der Herr ist. Er verheißt Abraham, im künftigen Jahr wieder zu ihm zu kommen. Was nicht heißen muss, dass der Herr in einer erneuten Theophanie oder einer erneuten Gotteserscheinung kommen muss, sondern dass das verheißene Ereignis im nächsten Jahr sicher eintreffen wird. Ja, und so wiederholt der Herr seine Verheißung aus diesem letzten Kapitel. 1. Mose 17, 21. Meinen Bund aber will ich mit Isaak aufrichten, den dir Sarah um diese bestimmte Zeit im nächsten Jahr gebären soll. Also bereits im Kapitel 17 hat der Herr Abraham diese Verheißung gegeben. Im nächsten Jahr soll Sarah ihm einen Sohn gebären. Und auch da finden wir den Beleg dafür, dass es der Herr war, der in diesem Kontext spricht. Den finden wir im 1. Mose im Kapitel 21 im Vers 1. Kapitel 21, der Vers 1. Und der Herr suchte Sarah heim, wie er verheißen hatte. Und der Herr handelte an Sarah, wie er geredet hatte. Was lesen wir hier? Er suchte Sarah heim. Also, es war das Ereignis, wie er verheißen hatte. Es war die Theophanie, von der wir jetzt lesen. Und der Herr handelte an Sarah, wie er dort geredet hat in dieser Verheißung. Also, hier können wir ganz klar belegen, dass es niemand anders war, als der Sohn Gottes. Und so wurde jetzt die Verheißung von der Geburt Sarahs, vom Sohn Sarahs, wurde dem Herrn hier also wiederholt und bestätigt. Jetzt möchte ich nochmal auf eure Aufmerksamkeit achten. Der Vergleich von diesem Vers 21 aus dem Kapitel 17. Meinen Bund aber will ich mit Isaak aufrichten, den dir Sarah um diese Zeit im nächsten Jahr gebären soll. Und im heutigen Vers 10 hier. Gewiss will ich um diese Zeit im künftigen Jahr wieder zu dir kommen und siehe, deine Frau Sarah soll einen Sohn haben. Dieser Vergleich zeigt, dass hier nur sehr wenig Zeit zwischen den Kapitel 17 und 18 vergangen sein können. Nämlich ein Jahr. Das können wir weiterhin aus einem weiteren Vergleich schließen, und zwar aus den Altersangaben von Abraham, als er die Verheißung bekam, nämlich im Vers 1 im Kapitel 17, als nun Abraham 99 Jahre alt war. und der Geburt Isaaks. Im 1. Mose Kapitel 21, der Vers 5. Dort heißt es, und Abraham war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Ja, daraus können wir das ganz klar sehen, dass der Zeitabschnitt einmal ein Jahr nur war, zwischen den beiden Theophanien, zwischen den Verheißungen, im Vers 7, Kapitel 17 und im 18. Doch kehren wir jetzt zu unserem heutigen Text zurück. Uns wird bezeugt, dass Sarah, die sich im Inneren des Zeltes, aber unweit des Eingangs am Tisch befand, alles hörte und es auch aufmerksam aufnahm. Und so ist es klar, so hören wir es im nächsten Vers und Sarahs Reaktionen. Der Vers 11. Und Abraham und Sarah waren alt und recht betagt, so dass Sarah nicht mehr nach der Weise der Frauen ging. Ja, dieser Vers bestätigt nochmal das hohe Alter von Abraham und Sarah. Denn, wie eben gehört, aus dem Vers 17,1 wissen wir, dass Abraham 99 Jahre alt war und Sarah 89. Sarahs Alter erfahren wir indirekt aus dem Altersunterschied zwischen dem Kapitel 17,17. Sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und Sarah die 90-Jährige sollte gebären? Also daraus erkennen wir den Altersunterschied, ganz klar. Die weitere Aussage in diesem Vers, dass es Sarah nicht mehr nach der Weise der Frauen ging, zeigt uns, dass Sarah sich bereits im Klimakterium befand, also nach menschlicher Sicht nicht mehr empfangen konnte und somit unfruchtbar war. Und so folgt im nächsten Vers die Reaktion von Sarah auf diese Tatsache. Lesen wir Vers 12. Darum lachte sie in ihrem Herzen und sprach, nachdem ich verblüht bin, soll mir noch Wonne zuteil werden? Dazu ist mein Herr ein alter Mann. Sarah lachte im Zweifel, sicher gepaart mit ihrem Unglauben. Sie lachte leise in ihrem Herzen über diese Verheißung. Heute würden wir vielleicht dazu sagen, zu schön, um wahr zu sein. Und Sarah weist damit auf ihren verblühten Körper hin, der keine Frucht mehr bringen kann, obwohl sie sich doch so sehr danach gesehnt hatte, und es ihr eine Wonne gewesen wäre, Abraham Nachkommen zu gebären. Ja, mit den Worten aber, dazu ist mein Herr ein alter Mann, bringt sie auch diesmal ihre Bitterkeit gegenüber Abraham zum Ausdruck. Beim ersten Mal lasen wir es, als sie schwanger war und sie verachtet wurde und sie ihren Unmut deshalb Abraham kundtat. Kennt ihr noch diese Stelle? Ja, lesen wir doch nochmal diese Szene. Schlagen wir auf, 1. Mose, Kapitel 16, den Vers 5. Kapitel 16, den Vers 5. Da sprach Sarai zu Abraham, das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben, dass sie nun aber sieht, dass sie schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Also in diesem Vers, also in dem heutigen Vers, spricht ihre Verbitterung aus ihrem Herzen. Und so möchte ich nur zur Biologie des Menschen dazu sagen, dass Frauen nur begrenzte Zeit gebärfähig sind, während Männer bis ins hohe Alter zeugungsfähig sind. Ja, diesen Zustand werden wir noch im Weiteren erfahren bei Abraham mit seiner zweiten Frau Keturah. Aber da möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Und so folgt nun die Antwort und Reaktion des Herrn in den folgenden Versen. Vers 13. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, sollte ich noch gebären, so alt ich bin? Auch in diesem Vers zeigt und beweist wieder dieser Mann, dass er Gott der Herr ist und dass er damit auch allwissend und allgegenwärtig ist. Er sieht nicht nur Sarah im verborgenen Lachen, sondern er liest auch ihre Gedanken in ihrem Herzen. Sollte ich wirklich noch gebären, so alt ich bin? Ja. Von diesen beiden Eigenschaften Gottes, der Allwissenheit und der Allgegenwärtigkeit, gibt es viele Stellen in der Schrift. Lesen wir zuerst mal einige zur Allwissenheit. Und wen könnte ich da schon besser zitieren als David? Ja, so wunderbar, wie es David ausdrückt, finde ich es keine Stelle mehr in der Bibel. David beschreibt diese Allwissenheit Gottes in einer sehr anschaulichen Art und Weise. Und da schlagen wir mal auf den Psalm 139, in Vers 16. Psalm 139, in Vers 16. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim, und dein Buch waren eingeschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Mit so wenigen Worten so viel auszudrücken, wunderbar. Bevor die Menschen ins Leben gerufen wurden, wusste Gott über jeden Augenblick ihres Lebens Bescheid. Gott kennt alle Gedanken, alle Werke des Menschen, seit Ewigkeit her. Ja, für Gott gibt es weder Vergangenheit noch Zukunft. Für Gott ist alles Gegenwart, also augenblickliche Realität. Ja, das ist für uns ein unvorstellbarer Zustand in unserer Welt. Da können wir einfach nur staunen und uns wundern. Doch in einem weiteren Beispiel, da möchte ich immer gerne wieder darauf zurückkommen, Beispiele bringen in der Vollkommenheit durch unseren Herrn Jesus. Ja, ich möchte da jetzt die Stelle aufschlagen, als Jesus im Gespräch mit Nathanael war. Lesen wir daraus jetzt im Johannesevangelium, Kapitel 1, den Vers 48. Johannes, Kapitel 1, den Vers 48. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Jesus, wahrer Gott und wahrer Mensch, bezeugt hier Nathanael selbst seine Allwissenheit. Er sah ihn, obwohl er vielleicht versteckt unter einem Feigenbaum saß. Doch die Allwissenheit Jesus ist uneingeschränkt. Und so möchte ich jetzt zur nächsten Eigenschaft kommen, der Allgegenwärtigkeit. Lesen wir jetzt eine Stelle, die besonders deutlich beschreibt, und auch da möchte ich wieder sagen, es ist David in seinem Psalm. Wir kommen zum gleichen Psalm 139, zu den Versen 7 bis 12. Auch eine wunderbare Beschreibung. In wenigen Worten. Ja. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stieg ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Macht dies das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließ mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis soll mich bedecken und das Licht zur Nacht werden um mich her. So wäre auch die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht leuchtete wie der Tag. Die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Ja, Gottes Gegenwart ist einfach uneingeschränkt. Er ist zur selben Zeit an jedem Ort. Aber achtet bitte darauf. Trotzdem ist die Allgegenwart Gottes nicht dasselbe wie Pantheismus. Denn Pantheismus lehrt, die Schöpfung sei Gott. Doch Gott, der Herr, ist außerhalb seiner Schöpfung. Die Bibel lehrt ganz klar, dass Gott eine Person ist, getrennt und verschieden von seiner Schöpfung. Ja, doch selbst im Feuersee wird Gott allgegenwärtig sein. obwohl die Verlorenen von Gottes Angesicht ausgeschlossen sind. Ich will damit nicht sagen, ich will damit sagen, dass Gott der Herr ein Gott der Ordnung ist. Denk mir nur an den Mikrokosmos. Die exakte Anordnung im Atomkern. Ohne sie gäbe es keine Materie. Oder auch den Makrokosmos. Die Umlaufbahnen der Planeten, am Beispiel unserer Erde. Nicht zu nah und nicht zu weit von der Sonne. Alles genau im richtigen Zeit, im richtigen Abstand. Und so überwacht Gott der Herr mit seiner Allgegenwart auch die Einhaltung seiner verhängten Strafmaße an den Verurteilten im Feuersee. Denn er ist ein Gott der Ordnung. Und auch da gewährt er, dass das Strafmaß, das er verhängt hat, auch uneingeschränkt eingehalten wird. Davon lesen wir jetzt über die Gerichtsankündigung des Engels nach Annahme des Mahlzeichen 666, einem Teil all der Gottlosen und Ungläubigen. So möchte ich es aufschlagen. Offenbarung, Kapitel 14, den Vers 10. Offenbarung 14, den Vers 10. Und zwar zitiere ich jetzt da aus der Elberfelder Bibel, denn dort finde ich die bessere Ausdruck, den Ausdruck. So wird auch er trinken von dem Wein des Grimmes Gottes, der vermischt in dem Kelch seines Zornes bereitet ist, und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden, vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Hier wird die Qual im Feuersee ganz klar und deutlich wiedergegeben. Und damit auch nicht jetzt nur die hier jetzt genannt werden für die Trübsalzeit, die 666 annehmen, sondern das betrifft alle Ungläubigen. Alle Ungläubigen, die jemals auf dieser Erde gelebt haben und leben werden, werden in den Feuersee geworfen und werden dort gequält werden. Aber, wie ich schon erwähnt habe, es wird unter Gottes Aufsicht auch sein. Denn er ist der Gott der Ordnung und er wird dafür sorgen, dass das Strafmaß, das er ausgesprochen hat, auch wirklich eingehalten wird. Und so möchte ich jetzt da zum Vers 14, zum vorletzten Vers kommen. Sollte denn dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit will ich wieder zu dir kommen im nächsten Jahr und Sarah wird einen Sohn haben. Ja, jetzt wieder. Dieser Mann, der präinkarnierte Sohn Gottes, antwortet Abraham und tadelt ihn mit den Worten, sollte dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Ist ein Kind aus einem erstorbenen Leib zu wunderbar für den, der alle Dinge erschaffen hat? Ja, mitnichten. Der Begriff zu wunderbar kann auch mit außergewöhnlich übersetzt werden und bringt damit zum Ausdruck, dass für Gott nichts unmöglich ist oder zu wunderbar oder zu außergewöhnlich. Und unser Herr Jesus wieder, er bezeugt das auch seinen Jüngern im Matthäus-Evangelium, als sie fragt, wer überhaupt gerettet werden kann. Da schlagen wir doch auf, Matthäus Kapitel 19, den Vers 26. Matthäus Kapitel 19, den Vers 26. Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Ja, diese Aussage über die Rettung bedeutet, dass menschlich gesprochen es für jeden unmöglich ist, gerettet zu werden, um vor Gott, dem heiligen, gerechten Gott gerecht zu werden. Nur Gott allein kann einen Menschen retten, uneingeschränkt und ausnahmslos. Dass menschlich gesehen etwas unwahrscheinlich oder unmöglich ist, steht oft im Widerspruch zur göttlichen Verheißung. Auch das bringt uns wieder im Römerbrief Paulus zum Ausdruck. Lesen wir doch im Römerbrief, Kapitel 10, die Verse 9 und 10. Römerbrief, Kapitel 10, die Verse 9 und 10. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Was sagt Paulus damit? Mit dem Herzen zu glauben bedeutet, dass man mit allen Geisteskräften, mit allen emotionalen Anlagen und mit Willensanstrengungen glaubt. Und so bekennst du mit deinem Mund Jesus als Herrn und glaubst in deinem Herzen, dass Gott Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und mit diesen Dingen macht man sich das Werk und die Person des Herrn Jesus Christus persönlich zu eigen. Und was ist das? Das ist der rettende Glaube. Der Glaube an Jesu Werk und seine Person als unseren Herrn und Gott. Nun folgt dem Vers eine erneute Bestätigung der Verheißung des Herrn, dass Sarah im nächsten Jahr einen Sohn haben wird. Weiter sagt der Herr, dass er in einem Jahr wiederkommen will. Also wie gesagt, das heißt nicht unbedingt körperlich, in körperlicher Form oder in einer erneuten Erscheinung. Auf jeden Fall aber in der Form der erfüllten Verheißung. Und das Ergebnis dabei ist der verheißene Sohn. Und nach dieser Rüge des Herrn folgt jetzt Sarahs Antwort. Vers 15. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach, doch, du hast gelacht. Ja, was sehen wir jetzt in diesem Vers? Durch eine Lüge verteidigt sich Sarah vor dem Herrn. Der Grund für ihre Lüge mag uns verständlich erscheinen, denn sie fürchtete sich sehr. Doch wir müssen auch erkennen, wie verdreht waren da ihre Gedanken? Denn kann man einen allwissenden Gott belügen? Natürlich nicht. Es ist schon schändlich genug, etwas Falsches zu tun. Doch es ist noch schändlicher, es zu leugnen. Und so antwortet Gott der Herr mit Bestimmtheit, doch du hast gelacht. Und er beendet damit jeglichen Widerspruch und jede Diskussion. Und jetzt die Frage wieder an uns oder an euch. Sollen wir uns auch so verhalten wie Sarah? Nein, das sei ferne, würde Paulus sagen. Und Johannes schreibt es in seinem ersten Brief. Den schlagen wir jetzt noch auf als letztes. 1. Johannes, Kapitel 1, in Vers 9. 1. Johannes, Kapitel 1, den Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ja, wir können und sollen auch unserem allwissenden Gott nichts, aber auch gar nichts verheimlichen, sondern wir sollen ihm vertrauensvoll unsere Schwachheit eingestehen. Denn wir sollen auch mit unserem eigenen Gedanken immer dabei sein und sollen uns selber sagen, es ist schon schändlich genug, etwas Falsches zu tun. Wir sollen uns einprägen, da es noch viel schändlicher ist, es auch noch zu leugnen. Und unserem Herrn und unserem Gott ist nicht kundzutun. Er weiß es alles. Doch er möchte haben, dass wir uns unsere Sünden bekennen und um Buße bitten. Denn auch da müssen wir auf ihn verlassen, dass es er in uns bewirkt. Und so möchte ich diesen heutigen Abend damit schließen und unserem Herrn und Gott, unserem Retter und Erlöser, herzlich Dank sagen für sein Wort und Dank sagen, dass wir wissen dürfen und die Gewissheit haben, dass er in uns ist und bei uns ist. Jeden Augenblick und jeden Atemzug.